SRF 3 Input Podcast.
Wann sind ihr das letzte Mal in Chile? An einem Viertag vielleicht? Oder wo jemand konfirmiert worden ist, den ihr kennt? Geht ihr auch sonst in Chile, also regelmässig? Eher nicht, rein statistisch gesehen. Die Chile laufen nämlich die Leute davon. Vor allem der reformierten Chile. Input fragt in dieser Sendung, ob und wieso die evangelisch-reformierte Chile zum Davonlaufen ist. Auf der Sendekanzel der Reto Wittmer.
Das ist meine Chile. Also die Chile im Ort, wo ich wohne. So höre ich die Chile. So komme ich etwas mit über von der Chile. So merke ich, dass es hier überhaupt eine Chile hat. Und so hat die Chile auch heute Morgen getönt, wo es den Gottesdienst eingeläutet haben. An dem Pfingstsonntag hat es vielleicht ein paar mehr Leute gehabt. Ich sage vielleicht, weil ich weiss es nicht. Ich war nicht gsi. Ich gehe eigentlich nicht in die Chile. Aber gibt es sie eigentlich noch? Weil mehr als Chileglocken komme ich nicht mit über. Aber bei den anderen beiden grossen Religionen ist es anders. Da höre auch ich etwa einmal ein bisschen mehr als nur Glockenläuten.
Korruption, Missmanagement und Günstlingswirtschaft.
Geldverschwendung, Untreue und jede Menge Intransparenz.
Fast jeden Tag werden neue Missbrauchsfälle bekannt.
Vatikanbank, ein Geldwäscheinstitut mit Kontakten zur Mafia.
Nun hat auch ein Schweizer Pater gestanden, in den 70er Jahren Minderjährige missbraucht zu haben.
Skandal bei der katholischen Kirche und auch beim Islam tönt es nicht viel besser.
Dass der gebürtige Iraker laut Anklageschrift auch radikale Inhalte gepredigt haben soll.
Terror in Europa.
Gibt es auch bei uns unter den Muslimen Extremisten.
Gezielte Bombenanschläge auf Touristen.
Solche Übergriffe dürfen sich nicht wiederholen.
130 Menschen werden von Islamisten ermordet. Im Namen Allahs.
Das sind Schlagzeilen. Das heisst nicht, dass die beiden Religionen so sind. Und dass es genau die Schlagzeilen sind, die man lesen, lassen und schauen kann, das habe auch nicht ich erfunden. Das sagt eine Auswertung, die ich für diesen Input machen lassen beim VÖG.
Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft Hauser.
Gut, Frau Hauser, da ist der Reto Wittmer vom SRF, Schweizer Radio und Fernsehen.
Grüezi, Herr Wittmer.
Ich rufe da wegen dieser Auswertung von der
Die Wissenschaftler haben hier geschaut, wie viele Mal in den letzten 12 Monaten in den wichtigsten Medien der Schweiz im Zusammenhang mit Religion, Glauben und der Kirche berichtet worden ist. Und in den Top 10 ist die katholische Kirche, eben vor allem mit Skandalen aus der Kirche selber, und der Islam, immer im Zusammenhang mit Terroranschlägen. Und dann gibt es ja aber noch die evangelisch-reformierte Kirche. Und sie taucht nicht auf in den Top 10. In der evangelisch-reformierten Kirche passiert nichts. Also nichts, wo so richtig fette Schlagzeilen machen würde. Ein paar habe ich dann doch noch gefunden.
Mitgliederschwund.
Immer mehr Leute wenden sich ab.
Haben sich die Austritte aus der reformierten Kirche in den letzten 15 Jahren verdoppelt.
In den letzten 10 Jahren ging die Zahl der Reformierten in der Schweiz um rund 500.000 zurück. Der reformierten Kirche laufen die Schäfchen scharenweise davon.
Kein Pfarrer auf der Kanzel.
30 Pfarrer sollen ihre Stelle verlieren.
Die Kirche laufen die Leute davon. Besonders die evangelisch-reformierten Kirche, die Protestanten. Da ist der Exodus gross. Konkret, die evangelisch-reformierten Kirche laufen momentan jedes Jahr etwa 30'000 Leute weg. Und in den letzten 40 Jahren hat die Kirche so etwa die Hälfte der Mitglieder verloren. Das sagen die Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Und da gibt dann da Bild. Vor 40 Jahren sind fast die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer Protestanten gewesen. Heute sind es noch um die 25%. Und auch der römisch-katholischen Kirche laufen die Leute davon, aber etwas weniger. Gut 10% haben dieser Kirche in den letzten 40 Jahren den Rücken gekehrt. Die, die aus einer der beiden Kirchen aussteigen, gehen dann in der Regel nicht in eine andere Religionsgemeinschaft. Sie sind konfessionslos. Und so Leute hat es vor 40 Jahren fast keine gegeben. Heute sind sie in den städtischen Gebieten die Mehrheit. In Basel ist die 50%-Marke schon länger geknackt und Zürich steuert in den nächsten Monaten darauf zu. Die Hälfte von allen Stadtzürchern gehören dann weder der reformierten noch der katholischen Kirche an. Und da in der Stadt vom Zwingli. Wieso haben wir keine Lust auf Kirche? Und vor allem nicht auf meine ehemalige Kirche, die evangelisch-reformierte Kirche.
sie ist nicht im Fokus, sie ist nicht spektakulär, sie ist bitter, sie ist brav.
Ist das die Antwort? Sie kommt von Hugo Stamm, einem langjährigen Religionskenner vom Tagi. Was ist da los?
Aber sie nimmt eigentlich die Aufgabe vom Evangelium richtig wahr.
Da schauen wir an. Ich mache mich auf die Suche nach der reformierten Kirche zusammen mit dem Hugo Stamm und einem Pfarrer.
Stell dir vor, auf jedem freien Platz sitzt ein Engel. Und dann ist die Kirche aufholen.
Da ist der Matthias Eichroth, Pfarrer Schaffhausen. Er hat mich konfirmiert vor 30 Jahren. Nicht Schaffhausen, sondern in einem Kaff Münsterlingen-Scherzingen am Bodensee. Er war dort mal Pfarrer gewesen. Sein erstes Pfarramt, noch kein 30 ist er gewesen, gerade frisch nach dem Studium. Und ich fahre jetzt auf Schaffhausen. Ist der Matthias Eichroth immer noch so ein Ries, um die 2 Meter gross? Dann geht mir noch andere Sachen durch den Kopf. Ist er immer noch so extrem motiviert wie dort mal? So nach 30 Jahren mit immer weniger Mitgliedern in der Kirchengemeinde? Wo schafft er? Also, wie sehen seine Kirchen aus? Hat er immer noch Konfirmanden? Und wie geht es mit denen? Ich kann mich erinnern, ich bin nicht immer nur gern in den Konfunterricht gegangen. Wie sieht er es mit seiner Kirche? Gibt es eine Rettung oder gibt es die Kirche bald nicht mehr, weil er gar niemand bekommt? Soll ich ihm sagen, dass ich gar nicht mehr dabei bin in der Kirche?
Nächster Halt, Schaffhausen, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden.
Beim Bahnhof geradeaus, direkt in die Altstadt, die Vordergasse rauf. Links geht es zu der Kirche St. Johann beim Kirchenhofplatz, neben der Pfarrhofgasse. Das ist die Stadtkirche. Keine Frage, Schaffhausen ist die Kirche noch im Dorf, respektive in der Stadt, wenigstens was die Strassen nehmen und die Plätze angeht. Und die Stadtkirche ist mit 34 Meter Breite die drittbreiteste Kirche der Schweiz. Aber die Schaffhausen bietet es noch mehr, wenn es um Kirchen geht. Nur ein Katzensprung rechts steht das noch grössere Münster. Das Münster aller Heiligen ist der grösste romanische Sakralbau der Schweiz. Und gerade auf der anderen Seite des Münsterplatz ist das grosse Pfarrhaus. Heute sehe ich nur den Oberteil, weil unten dran geht es weltlich zu und her. Es hat Stände, da sind sie am Geschäft machen. Es ist Frühlingsmarkt auf dem Platz. Der Pfarrer Eichroth hat mir da gesagt, ich müsse mich da so ein bisschen durchwühlen bis zu den Türen von seinem Pfarrhaus. Und da mache ich, und wo ich dort bin, steht schon ein anderer da. Da ist er, der reformierte Pfarrer Matthias Eichroth. Ich sehe ihn das erste Mal seit 30 Jahren. Und er ist immer noch gross. Ich mit doch immerhin über 1,80 klein dagegen. Bevor wir reingehen ins Pfarrhaus, um über die Kirche und ihre Probleme zu reden, nimmt mich Matthias Eichroth mit in seine Kirche, das Münster. Der Weg zum Eingang mit einer grosszügigen Tür.
Also der Eingang ist natürlich ist dann also etwas anderes als ein Scherzing.
Ja,
es ist eher ein Tor. Es geht durch einen Säulengang durch. Es kommt Klosterfeeling auf. Und das ist auch völlig korrekt so, weil früher war da auch mal ein Klosterbetrieb.
Es ist ein bisschen grösser. Es
ist ein bisschen sehr grösser.
Ja. Es ist Münster.
Oh, das. Du hast hallo, gestern noch angerufen. Bist du mal
am Heizen? Ja, ich kann mich fragen, wie viele Tische das hat. Aber wir haben nicht mehr so viel. Gell? Wir hatten mal 4.
Sind Sie
und die Christkatholiken haben noch.
Ja. Und schon will wieder einen etwas von ihm. Ja, es ist offensichtlich, der Matthias Eichroth ist immer noch ein sehr umtriebiger Pfarrer, wenn er da halt auch schon vor 30 Jahren war bei meiner Konfirmation. Und heute sind sie da gerade am Vorbereiten von den Kindertagen.
Man müsste jetzt eigentlich so ein bisschen die Orgel spielen, oder? Dass man die richtige Stimmung hätte.
Gut, er hat jetzt viele Kunden noch
einen. Nein, du spielst nicht selber.
Nein,
du hast gerade die Gitarre gespielt, kann das sein?
Also nur so begleiten für den Unterrichtshaus und Unterrichtsgebrauch, oder? Ja. Du hast jetzt gerade noch die Säule da schön im Licht, oder? Zur Abend. Und je nach Sonnenstand leuchtet es dann bis führen, oder? Das ist besonders schön.
Du bist vor 30 Jahren, also nach Scherzingen, dann direkt
da hin? Also jetzt bin ich, warte jetzt mal, im 93, im Sommer sind es 23 Jahre.
Also doch noch
das heisst, Jahre dreimal länger wie Scherzing. Das ist auch eine rechte Zeit. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich dreimal mehr habe sich ereignet. Es ist
Es war dort schon einfach eine dichte Zeit.
Aber es ist sicher dreimal grösser. Also allein jetzt von da bis ganz hinten würde die Ortskirche dann reinpassen. Und es hat auch dreimal mehr Hall und so.
Es hat 7,5 Sekunden Hall. Ja, der Scherzingen da dagegen ist Scherzingen ein Bettschopf.
Eine kleine Dorfkirche halt, ein Bettschopf, wie der Matthias Eichhoff da sagt. Ja, das Münster dort Schaffhausen ist für einen reformierten Pfarrer sicher, was die Grösse angeht, von der Kirche etwas vom Höchsten, das er erreichen kann, hier in der Schweiz.
Oder gesungen und dazu gesungen.
Aber diese Grösse kann auch ein rechter Frust sein, überlege ich mir. Wenn wir jetzt den Exodus anschauen bei der evangelisch reformierten Kirche, da ein bisschen langsame Abserben schon fast, dann merkt Matthias Eichhoff da hier in diesem riesigen Münster doch besonders. Ich frage ihn, ob er sich nicht wahnsinnig allein fühlt auf der Kanzel oben, wenn er da so die Predigt hält und seine Stimme dann mit 7 Sekunden Hall in der Kirche zurückkommt.
Es gibt eine tröstliche Vorstellung, dass mir ein Kollege sagt, weißt, stell dir vor, auf jedem freien Platz sitzt ein Engel. Und dann ist die Kirche aufholen.
Jetzt aber konkret. Wie viele Leute kommen denn an einem normalen Sonntagsgottesdienst ins Münster, hier mitten in der Stadt, mit ihren fast 80'000 Einwohnern?
Wenn es ein guter Besuch ist, sind es 70 bis 80. Wenn es weniger gut ist, sind es um die 50. Aber irgendwie, es verteilt sich natürlich, aber also mir macht das nichts aus. Wenn jetzt jemand natürlich von außen kommt, denkt er, es hätte 300 Leute hätten Platz, so wie es jetzt gestuhlt ist.
Hast du dich erinnern, wie du das warst, als du das erste Mal hier reingekommen bist? Dort, wo du dann gewechselt hast? Wo du hier bist, oder hast du die Kirche schon kennt?
Ich habe sie schon kennt. Ich bin ja hier in Schaffhausen aufgewachsen. Wenigstens der bewusste Teil der Jugend, also die Oberstufe. Und ich habe hier als Konfirmand E-Gitarre gespielt. Ich bin da gestanden mit einer E-Gitarre. Ich weiss noch, welches Lied das wir gesungen haben. Es muss grauenhaft tönt haben, oder? Irgendwie so das dritte noch mit einem Schlagzeug. Das ist da innen sowieso etwas Unmögliches, weil da bängelt sie im ganzen Ding umeinander mit dem Nachhall. Und dann ist, glaub, noch ein Pianist gewesen, oder ein zweiter Gitarrist und noch irgendeine Flöte oder ein Sax. Und dann haben wir ein relativ frommes Lied gesungen. Melodie habe ich noch im Kopf, aber Text. Gottes Liebe ist wie die Sonne. Sie ist immer und überall da. Das ist in den 70er Jahren ist das so Songs junger Christen. Das war ein oranges Büchlein. Und das war einer von diesen Hits aus dem Büchlein. Dann haben wir hier in dem Münster. Jugendgottesdienst oder etwas gewesen, bei meinem Vorvorgänger. Und das ist eigentlich die früheste Erinnerung, die ich aus Münster habe. Und
dann das orange Sonnenbüchli. Irgendwie kommt es mir auch noch bekannt vor. Und er hat E-Gitarre gespielt und Schlagzeug in der Kirche. Der Matthias Eichhoff hat schon immer gerne experimentiert. Auch in der Kirche und in seinen eigenen Gottesdienst. Darum hat man letztens in seiner Kirche auch in Liegestuhl entspannt der Predigt zulassen. Wir hören noch davon. Jetzt gehen wir aber raus aus der Kirche und diesen 7 Sekunden Hall zurück über den Platz mit dem Marktstand rein ins Pfarrhaus. Geradeaus geht die Stege rauf. Im ersten Stock wohnt der Matthias Eichhoff zusammen mit seiner Frau. Die Kinder sind schon ausgezogen. Ich bleibe mit ihm unten und gehe rechts in den Raum. Es hat ein Sofa dort und zwei Tische mit Stühlen. Einen grossen Fernseher hat es auch noch und eine kleine Küche im Ecken mit einer Kaffeemaschine.
Darf ich dir einen Kaffee anbieten?
Ja. Das ist der Raum für den Religionsunterricht und den Konfirmationsunterricht. Und auf einem von den Tischen liegt eine Schachtel mit Papier drin.
Das ist
die Konflager-Zeitung von meiner Konfirmation 1986. Und da haut bei den doch fast ein bisschen ein Blatt mit meiner Bewertung vom Konflager.
Was steht da? Leiter-Team?
Bei mir war es eine leichte Hektik. Am Freitag bewegten wir uns zu wenig. Ja. Es sind viel diskutiert, es wäre, dass es korrespondiert wenigstens, oder? Sehr gut.
Da bin ich richtig sportlich.
Ich kann nichts Bestimmtes sagen, was am besten war. Im Ganzen war es super. Das ist doch gut.
Das ist ein Dokument, ja.
Da, es war im Ganzen sehr abwechslungsreich. Gutes Essen. Außergefüllte Tomaten.
Und dann fast noch besser ein anderes Blatt mit dem Aufsatz. Also so eine Aufgabe, die man müssen schreiben im Konfunterricht. Und da steht, was ich von Gott halte.
Es muss schleunigst etwas geschehen, denn auf Gott warten bringt nichts. Heiß. Es ist sowieso von Zeit zu Zeit zu fragen, ob er überhaupt existiert. Denn ich glaube nicht, dass er solche Katastrophen wie Tschernobyl schon war, gell? Ja. 1987 etc. zugelassen hat. Der würde so einrichten, dass die Menschen...
Das könnt ihr anschauen auf srf.ch/input. Fertig Nostalgie. Und der Matthias Eichroth hat sowieso keine Konformanden mehr seit einem Jahr. Weil er in ein paar Jahren pensioniert wird, hat er das Amt an einen Kollegen abgegeben. Er hat mir aber zwei ehemalige Konformanden organisiert. Die kommen jetzt bald hier an, weil ich von ihnen wissen will, ich also als ehemaliger Konformant von vor 30 Jahren, will wissen, wie sie heute die Kirche sehen. Ist ja logisch, die finden die Kirche gut, wenn sie vom Pfarrer aufgeboten worden sind. Denkt ihr jetzt vielleicht. Ist aber nicht so, sie sind ziemlich kritisch. Und einer, der auch kritisch ist, wenn es um Religionen und Kirche geht, ist der Hugo Stamm. Und zudem gehe ich jetzt, um einmal die grundsätzlichen Fragen zu klären zum Problem der evangelischen Kirche. Ah, der Sektenexperte, denkt ihr jetzt, ja, das stimmt, da ist er, der Hugo Stamm. Aber genauso gut kennt er sich mit Religionen aus und den Kirchen. Über die hat er in seinem Religionsblog auf Tagi Online und seit kurzem auf WhatsApp auch schon viel geschrieben. Ich habe mich mit ihm getroffen, bei ihm die Heiz Zürich.
Hallo.
Genauer Zürich Albisrieden.
Ist ja noch überraschend, also dörflich.
Und Kirche steht im Dorf, genau wie Schaffhausen. Man sieht sie sogar von der Stube von Hugo Stamm aus. Von ihm möchte ich wissen, was mit der Kirche los ist. Die evangelisch reformierte Kirche, die ja nicht so Schlagzeilen macht. Ist jetzt das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Wenn man einen moralisch-ethischen Maßstab anlegt, an einer Kirche oder an einer Religion oder Glaubensgemeinschaft, muss man sagen, es ist gut. Weil tatsächlich dann die Glaubensgemeinschaften primär negative Schlagzeilen liefern in den letzten Monaten, sogar Jahren. Das heisst, es ist ein riesiges Konfliktpotenzial herum, es ist eine Unsicherheit herum, es ist eine Unzufriedenheit herum und natürlich auch durch die aktuelle politische Lage mit Islamisten, mit der Salafisten hat Religiosität, Spiritualität irgendwie einen negativen Touch bekommen, wo eigentlich das wie ein klebriger Honig alles zudeckt. Zurück auf die reformierte Kirche. Sie ist nicht im Fokus, sie ist nicht spektakulär, sie ist bitter, sie ist brav, aber sie nimmt eigentlich die Aufgabe vom Evangelium richtig wahr. Für mich ist wichtig, primär, dass sie eben nicht das Monopol auf Deutungshoheit hat, sondern dass sie sagt, wir haben die Bibel als Grundlage. Das ist irgendwo die Richtschnur. Aber die muss man interpretieren. Nicht so wie Freikirchen, teilweise eben auch katholische Traditionalisten, die sagen, die Bibel ist das authentische Wort Gottes oder mindestens das Wort Gottes inspiriert durch Jesus oder durch Gott, sondern es ist geschrieben worden als historisches Buch vor 2000 Jahren und das muss man übersetzen in die heutige Zeit. Das heisst, sie lassen den einzelnen Gläubigen sehr viel Freiraum, den Weg selber zu suchen, die Interpretationen teilweise selber zu leisten. Und das ist natürlich weder sexy, noch bindet es die Gläubigen ein, sondern die geistige Freiheit ist der reformierten Kirche grundsätzlich wichtig. Aber das ist halt nicht spektakulär.
Evangelisch reformierte Kirche lässt den Gläubigen also viel Freiheit. Es ist aber so, dass die Gläubigen das nicht wirklich gutieren, weil sie laufen davon, eigentlich in Scharen.
Das ist eigentlich irgendwo das Drama von der reformierten Kirche. Von mir her gesehen macht sie es richtig, aber aus der Sicht der Gläubigen macht sie alles falsch. Denn es ist halt wirklich so, die noch aktiv gläubig sind, die wollen halt, die wollen eine klare Leitplanke, die wollen ein Stück weit Verantwortung abgeben, die wetten eben Pfarrer oder Geistliche, die sagen, wo Gott oder der Bartli den Most holt. Das heisst eben ganz klare Handlungsanweisungen, Verantwortungszuordnungen, aber das heisst eben auch, dass man als Gläubiger ein Stück weit Mündigkeit abgibt. Und für viele Gläubige ist dann eben sehr beliebig. Also es ist quasi anything goes. Eine Kirche, wo alles machbar ist, wo die individuelle Freiheit sehr gross ist. Mit anderen Worten, die Leute schätzen eigentlich die Freiheit nicht. Und es ist ein Armutszeugnis der Gläubigen, dass sie genau dieser Kirche den Rücken kehren, die ihnen ein Rechtsstück an Freiheit zubilligt. Denn bei anderen Glaubensgemeinschaften gibt es diese Form von Freiheit eben nicht. Also man, von dort her ist die reformierte Kirche Opfer von sich selber oder tappt in die eigene Falle. Sie macht es richtig, aber sie merkt nicht, dass die Gläubigen etwas anderes wollen. Trotzdem muss ich sagen, es ist der richtige Weg, es gibt keinen anderen. Weil wenn eine Glaubensgemeinschaft die Leute, die an sich binden, egal in welcher Form, wird sektenhaft. Und grundsätzlich sind alle Glaubensgemeinschaften sektenhaft, weil es eben um den Absolutheitsglauben geht. Aber die reformierte Kirche spürt, dass wenn man eben zu viel Druck ausübt, dass dann die Freiheit darunter leidet und dass die Gefahr, dass die Sektenhaftigkeit eben durch die Hintertür wieder in die Kirche reinkommt. Und sie tut dort Gegensteuer geben. Und ja, das ist halt eine schwierige Situation. Aber es zeigt, dass halt ein Großteil von der Gesellschaft, vor allem auch von den Gläubigen, nicht mündig sind, nicht den Begriff von der Freiheit über alles setzen.
Aber bei anderen Sachen ja dann schon, oder? Also wenn man irgendwie beim Autofahren etwas einschränken will, weniger Staat, man will ja eigentlich möglichst frei sein und in Ruhe gelassen werden, aber da dann nicht. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch?
Es ist nach außen gesehen ein Widerspruch, aber wahrscheinlich dann letztlich doch nicht. Weil beim Glauben geht es halt ums Höchste, ums Letzte. Es geht um die Frage von der Zukunft, die Frage von der spirituellen, von der metaphysischen Wort. Und dort sind wir halt überfordert. Das ist auch Krux von Religionsgemeinschaften für mich ganz allgemein. Das sind eigentlich Dimensionen, wo unser Bewusstsein schlicht übersteigen. Und dort ist man dann verunsichert und dort sucht man halt. Aber umso mehr kompensiert man es dann halt im alltäglichen Zusammenleben oder eben dort, wo es um Gesetze oder Vorschriften, Verordnungen geht. Dort können wir dann sehr kindlich sein und auf unsere angebliche Freiheit pochen. Oder andersrum gesagt, dort, wo die Freiheit wichtig ist, nämlich dort, wo es um den Geist geht, dort, wo es um philosophische Fragen geht, dort ist es nicht so wichtig, weil die Auseinandersetzung mit diesen Fragen, die ist sehr anstrengend. Das schücht man. Es braucht auch gewisse Voraussetzungen, gewisse Bildung, gewisse Interessen. Aber dort, wo man dann quasi kleinräumig oder auch ein bisschen kleinkrämerisch die eigenen Interessen im Vordergrund sieht, dort kann man dann sehr wohl auf die Hinterbeine stehen und ausrufen.
Zurück im Pfarrhaus habe ich die Analyse von Hugo Stamm und Matthias Eichroth vorgespielt, meinem Pfarrer. Die grossen Freiheiten, die die Kirche ihren Mitgliedern gibt, beim Interpretieren von der Bibel.
2000 Jahre, und das muss man übersetzen in die heutige Zeit. Das heisst, sie lassen den einzelnen Gläubigen sehr viel frei. Und das ist natürlich weder sexy, noch bindet es die Gläubigen ein.
Das ist eben, was man nicht alles ablöhnt für dich. He? Da gehört man so bei den Leuten, oder?
Die Glocke können wir nicht abstellen, aber wir können zurück zu der Aussage von Hugo Stamm. Wie ist das jetzt mit der Freiheit, die die evangelisch reformierte Kirche ihren Gläubigen gibt beim Interpretieren für die Bibel?
Also die Aussage. Grundsätzlich stimme ich da überein. Wobei ich habe jetzt auch gemerkt, ich bin wahrscheinlich nicht ganz so liberal. Das heisst, jetzt punkto Bibel und Wort Gottes, natürlich, das ist interpretationsbedürftig, aber gerade bei uns in der reformierten Tradition ist das Wort schon etwas Zentrales. Und Predigt zum Beispiel hat einen hohen Stellenwert. Und die Bibel ist mehr wie einfach ein historisches Dokument. Also inspiriert, nicht verbal Inspiration, aber die Leute, die die Bibel geschrieben haben, die sind inspiriert gewesen, sonst hätten sie das nicht so aufgeschrieben. Die haben einfach ihre Erfahrungen mit Gott haben sie in diesen Worten und in diesen Formen, die die damalige Zeit zur Verfügung gestellt hat und die üblich waren, haben sie niedergeschrieben. Heute haben wir andere Formen. Und das Interessante ist ja, wir machen Erfahrungen mit den Erfahrungen von denen, die die Bibel verfasst haben. Wenn du so willst, ist da eine Art wie Second Hand, oder? Allerdings, wir machen es ja aus erster Hand. Wir leben in der jetzigen Zeit und wir machen unsere Erfahrungen mit dem Leben aus erster Hand. Und jetzt haben wir einen Erfahrungsschatz, den andere Leute aufgeschrieben haben. Und jetzt kommen die beiden Erfahrungshorizonte, die berühren sich, wenn man sich dafür interessiert. Und für mich ist es hochspannend, eben zu reflektieren, was gibt es denn da für Interferenzen? Wie kann sich das gegenseitig durchdringen und befruchten? Also vor allem natürlich, was kann ich jetzt für meinen Erfahrungsbereich, von meinem Leben aus diesen Erfahrungen schöpfen, die andere gemacht haben mit ihrem Leben und mit Gott?
Secondhand-Erfahrungen, die sich mit Erfahrungen aus erster Hand mischen und wo man Berührungspunkte finden müssen. Grosse philosophische Fragen, die da der Matthias Eichroth aufwirft. Und er gibt so indirekt auch ein bisschen die Antwort auf die Frage, ob seine Kirche vielen Gläubigen vielleicht ein bisschen zu viel Freiheit gibt, halt mit so Überlegungen. Ob es es vielleicht sogar ein bisschen überfordert, weil wir erinnern uns...
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen, die ist sehr anstrengend. Das schücht man,
sagt der Hugo Stamm. Eine komplexe Sache, gerade dort, wo es um den Nachwuchs geht. Da ist das andere grosse Problem von den Kirchen. Die in den Kirchen sind, treten vielfach aus und die wenigen, die noch bleiben, sterben weg. Und die Jungen züchten nicht wirklich rein in die Kirche. Weil sie grundsätzlich zweifeln an dem, was in der Bibel steht, zum Beispiel. Wie der Yannick und Fiona, die noch vorbeikommen sind, ins Pfarrhaus. Der Yannick ist 17, er ist vor 2 Jahren konfirmiert worden, hier in Schaffhausen. Sie ist 16 und hat die Konfirmation vor einem Jahr
gehabt. Es ist wie alles zu weit entfernt. Dass man kann sich wie nichts mehr darunter vorstellen. Und ich finde, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, noch mit Bibeltext kommt, können wir wie nichts damit anfangen. Und dann ist klar, dass wir das in Frage stellen. Und dann gibt es halt eben wie gegensätzliche Meinungen. Aber ich finde, man müsste uns ein bisschen näher bringen und so. Und auch nicht so einseitig vermitteln halt.
Ist der Bibel ein bisschen das Problem, die Texte teilweise, die irgendwie sehr weit weg sind?
Ja, unter anderem und auch ja, halt, es, ja, eigentlich schon Bibeltext und auch eben, dass wir wie nicht mehr mit denen, ja, wir können eigentlich wie nicht mehr viel damit anfangen. Also ich persönlich, wenn ich jetzt, ich gehe ja an Kante und dort lerne ich eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er erzählt. Und wenn man dann halt da gehört, dann kommt er wieder mit Bibeltext und wir haben eigentlich etwas komplett anderes gelernt. Es ist ja wie schwierig, sich in das jetzt versetzen zu können. Das ist eigentlich wie eben steht in einem Gegensatz zueinander.
Also könntest du sagen, das, was sie der Kante erzählen, ist falsch und er hat recht.
Ja, das, also ich habe eigentlich nie gesagt, dass, also okay, doch, ich bin eigentlich, also vor 2 Jahren bin ich eigentlich schon recht überzeugt vom einen und also überzeugt. Einfach, ich habe gedacht, dass mir ist eigentlich wie auf die Nerven gegangen und habe ihm halt auch nur schon zum irgendwie kann ich ihn wie auch ein bisschen provozieren, damit bin ich extra immer, habe ich halt alles in Frage gestellt. Aber heute ja, könnte man schon so, also auch überlegen halt auf beide Seiten, aber wäre eigentlich schon eine Möglichkeit gewesen. Aber es ist halt schwierig in dem Alter, wenn man dann halt, ich denke in dem Alter, erst Kante zum Beispiel, hat Schule halt mega Priorität, und nimmt man halt wieder an von der Schule. Ja. Und der Glaube, also aus, man stammt jetzt aus einer gläubigen Familie und wird so erzogen, aber das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Und dann ist das halt wie gar nicht in Frage gekommen, ja. Sozusagen.
Ja. Wie siehst du es mit der Bibel? Wo ist das noch irgendwie aktuell in der heutigen Zeit?
Also für mich gar nicht.
Müsste man die Kirche irgendwie ein bisschen neu erfinden, so irgendwie ohne Bibel oder mit einer neu geschriebenen Bibel? Oder?
Ja, jetzt für mich, also ich kann jetzt halt nicht so damit anfangen, andere sicher. Aber für mich ist es jetzt halt nichts, ja. Und auch sicher für die Jugendlichen, Also ich kenne jetzt nicht wirklich viele, die sich wirklich mit ihm auseinandersetzen. Und ja, aber ich finde, es muss halt jeder selber entscheiden, wann er davon hält und denkt.
Die beiden ehemaligen Konfirmanden haben also ihre Mühe mit der Kirche, vor allem wegen der Bibel, die für sie nicht mehr aktuell ist. Und die Bibel ist dann auch das grosse Problem, das die Kirche hat, wenn sie sich neu erfinden will, nicht nur für die Jungen. Der Hugo Stamm meint, das geht gar nicht.
Das Problem ist halt, dass man an die Bibel gebunden ist. Und die Bibel ist vor 2000 Jahren geschrieben und die ist nun weiss Gott nicht mehr sexy. Und darum wird es sehr, sehr schwierig sein, da ein Ersatzkonzept zu finden. Und einfach die Bibel über den Haufen fallen, geht auch nicht, weil dann würde die ganze Heilsvorstellung in sich zusammenbrechen und dann hätte die Kirche eh keine Zukunft mehr.
Also wenn man jetzt da aufs Fundament kommt, dann antworte ich jetzt fast wie ein Fundamentalist mit einem Bibelzitat. Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus und eben die Botschaft von ihm. So steht es im Neuen Testament. Ich denke schon, das Fundament ist gegeben. Und wenn wir etwas anderes aufbauen, auf einem anderen Fundament, dann müssen wir es auf bewusst sein, dass wir nicht mehr auf dem biblischen Fundament stehen, oder nicht unbedingt. Aber das Fundament ist ja insofern, wie soll ich sagen, der Ausbau oder der Aufbau auf dem Fundament. Und da geht es ja, dass wir Räume können errichten und anbieten, wo Begegnungen mit Gott, mit der biblischen Botschaft möglich sind. Und der Komfundi ist natürlich in einer Lebensphase, wo die Jugendlichen ja alle Autoritäten in Frage stellen. Und da können wir eigentlich nur ein Angebot machen und sagen, hey, das gibt es dann im Fall auch noch. Und in aller Freiheit sie nicht wollen überschnören und missionieren. Das könnte man auch machen, Freikirchen machen es ja zum Teil und mit Erfolg. Aber was wir da für Signal setzen, dass man das in aller Freiheit machen kann, da haben wir es auch nicht in der Hand, was später rauskommt. Also, wir lassen es dann wirklich in aller Freiheit auch wieder aus dem Unterricht raus. Wir konformieren es. Und da gibt es ja den berühmten Witz von der Fledermaus. Der geht so. In einer Kirche, so wie Münster, hatten sie ein Problem gehabt. Es hat Fledermaus gehabt. Und die sind einfach nicht, die hat man nicht mehr losgebracht. Und die haben überall da ihre Exkremente fallen lassen. Und es war ein Plan. Und der Mesmer hat alles Mögliche probiert und es ist einfach nicht gegangen. Und dann hat einer gesagt, ein Kollege zu dem Pfarrer, der da betroffen war, du musst es machen wie wir. Wir haben die Fledermäuse konformiert und dann sind sie vorgeflogen und nie wieder gekommen.
SRF 3 Input.
Der Zeitgeist hat einfach die Bibel und den christlichen Gott niedergewalzt.
Mit dem Resultat, dass in den letzten 40 Jahren die evangelisch reformierte Kirche die Hälfte der Mitglieder verloren hat. Die Kirche überaltert und die Jungen, die wollen nie wirklich eine Kirchenkarriere starten. Die Konfirmanden werden konfirmiert und da war es dann.
Wenn die traditionellen Mitglieder dann einmal nicht mehr sind, dann gibt es natürlich ein Problem, dass wir mit dem traditionellen Angebot dann halt immer weniger Leute erreichen. Also die wachsen unten nicht in dem Maß nach, wie sie oben dann halt wegsterben. Und das ist die grosse Herausforderung. Wie können wir den Inhalt eben so überbringen, dass wir auch die jüngere Generation erreichen können?
Was machen? Mehr Marketing? Im Kanton Schaffhausen sind sie gerade dran. Ein Projekt, das sie herausfinden wollen, wie die Kirche besser mit den Jungen in Kontakt treten und vor allem in Kontakt bleiben.
Die Kommunikationsbeauftragte vom Kieler Rat ist dran an einer Imagekampagne bei 20- bis 40-Jährigen. Und da hat sie jetzt Leute, die sich ansprechen lassen haben, als Testpublikum, so als Probanden, hat sie zusammengetrommelt und mit denen das Konzept, das sie angedenkt haben und das wir im Kielerrat auch beraten haben, hat sie jetzt geprüft und tut das anpassen und verbessern.
Mit den Jungen, für die Jungen. Wie das geht, machen die Freikirchen schon länger vor, mit Erfolg. Die Jungen fühlen sich von denen vielfach mehr abgeholt.
Zum Beispiel ICF, oder? Das ist ja die junge, dynamische, moderne Freikirche, International Christian Fellowship. Die machen einfach ein gutes Programm. Die haben gute Musik, die haben gute Technik. Präsentationstechnik ist 1A. Und die haben auch Leute, die reden können und junge und dynamische. Und das macht natürlich Eindruck, oder? Und es gibt aber etliche, die machen ein paar Jahre dort mit. Nachher lösen sie sich wieder davon und haben dann ja, eine Art wie einen Katalysator gehabt. Also sie kommen dort Inhalte über, wo dann bleiben fürs Leben. Und die Formen sind dann relativ rigide. Also punkto Sexualmoral, punkto Unterhaltungsindustrie und so weiter. Und da muss man dann halt wirklich schauen, ob einem das entspricht oder nicht. Und da ist natürlich, das ist ein heikles Gebiet. Und von daher gibt es auch etliche, die dann wieder sich lösen. Und ob sie dann in Kirche zurückkommen oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Aber da sehe ich auch eine Aufgabe, dann von uns, dass so Leute nicht einfach aus Frust gar nichts mehr das Kind mit dem Bad ausschütten und von Religion überhaupt nichts mehr wissen, sondern dass sie den Zugang zu unserer freien Form dann doch wieder finden, wo sie sich selber können positionieren in ihrer Einstellung zum Glauben und ihnen nicht einfach gesagt wird, wo es lang geht und was sie müssen machen, um gute Christen zu sein. Das ist etwas, was nicht geht.
Gibt es da auch ein bisschen Gefahr, dass man in den Kirchen, weil die teilweise so erfolgreich sind, dass man so vielleicht ein bisschen überlegt, ja, man könnte ja das auch so ein bisschen in die Richtung mehr machen, dann haben wir auch Erfolg. Also ich habe gehört, es gibt auch Kirchengemeinden, gibt es so Diskussionen oder Vereinzelte, die das dann teilweise so gehen. Und, also, wo es dann heikel ist, oder?
Ja. Es gibt wenige Kirchengemeinden, die dazu in der Lage sind, um das auf dem gleich guten, professionellen Niveau zu machen wie die Freikirche, weil das ist wirklich, die machen das professionell. Und wenn dann nicht bloß Methode stimmt, sondern wenn auch das Set dahinter stimmt, dann finde ich das okay. Wenn man es jetzt nur macht, um die Jugendlichen zu sagen, hey, ihr müsst ja gar nicht zur Freikirche kommen, wir haben ja das auch, dann ist es grenzwertig. Und viele haben es probiert und haben einfach die Professionalität nicht angebracht und dann sind die Leute nicht gekommen. Oder? Dann hat das Angebot nicht gestimmt. Und darum finde ich eher, man soll mit traditionellen Formen arbeiten, wo man dahinter kann stehen, wo man auch im Griff hat und beherrscht.
Aber dann sind wir wieder gleich weit, wie wir heute schon sind bei den Kirchen. Viele Freiheiten, die Kirche verzettet sich. Es ist ein Gemischtwarenladen. Gerade ein bisschen so wie der Postschalter, wo ein bisschen Post ist und ein bisschen Handyverkaufsladen und noch ein bisschen Papeterie. Aber als Kunde ist man dann eher orientierungslos. Und genau so fühlen sich eben viele in der reformierten Kirche. Und in jeder Kirchengemeinde ist es dann wieder anders. Es gibt keine einheitliche Strategie. Was im politischen Bereich der Kantönligeist ist, sind bei der reformierten Kirche die Kantonskirchen und die Kirchengemeinden. Es gibt zwar den Schweizerisch-Evangelischen Kirchenbund, das ist ein Zusammenschluss von den 24 Kantonskirchen, und der nimmt Stellung zu Politik, Wirtschaft und Glaubensfragen und ist auch Ansprechpartner vom Bundesrat, redet aber sonst nicht rein. Die Kommunikationsbeauftragte vom Kirchenbund hat mir da gemailt.
Wir haben keine Kompetenz, keinen Auftrag betreffend des kirchlichen Lebens. Das heißt, die Überlegungen, die Experimente laufen auf lokaler Ebene, in der Kirchgemeinde, aber vor allem auf der Ebene der Landeskirche.
Viele von diesen Versuchen laufen übrigens unter dem Begriff «Fresh Expressions of Church». Link dazu findet ihr auf srf.ch/input und dort hat es auch noch mehr Infos zum Thema rund um die reformierte Kirche, wo nächstes Jahr übrigens ihr 500-Jahr-Jubiläum der Reformation feiert. Die reformierte Kirche im Dilemma, am Suchen von neuen, frischen Ausdrucksformen, Die grossen Gewinner der Krise bei den Kirchen sind übrigens nicht die Freikirchen, wie man meinen könnte. Der Hugo Stamm sagt, dass aus dem Vakuum, das es wegen der Kirchen gegeben hat, ein neues Geschäftsmodell entstanden ist.
Das Geschäftsmodell hat primär die Esoterik entdeckt. Da gibt es hunderte von Disziplinen und Zehntausende von Anbietern. Das ist wirklich ein Milliardenmarkt geworden, wo all die Bedürfnisbefriedigung von den Leuten, die im christlichen Glauben keine Heimat mehr gefunden haben oder die Heimat verloren haben. Es funktioniert halt der Religionsmarkt heute nach kommerziellen Kriterien. Und es gibt noch ein weiteres Feld, wo man es gar nicht erwarten würde, nämlich im Bereich von der Alternativ- oder Komplementärmedizin. Also da gibt es sehr viele Geistheiler, die vorwerken und dort noch ihre Seminare anbieten, ihre Therapien, ihre Coachings. Das ist ein Lebensmarkt, also ein Lebenshilfemarkt geworden, wo bis hin eben auch ins seelisch, geistige und körperliche hineingeht, wo mit Alternativmethoden eben etwas Neues angeboten wird, wo eher der Mentalität der heutigen Konsummenschen entspricht.
Müsste die reformierte Kirche eigentlich den Eck genau ein bisschen zu sich nehmen oder irgendwie in die Richtung etwas machen? Gängt das gut?
Das machen sie ja zum Teil auch. Und das ist Krux. Also es gibt immer mehr esoterisch angehauchte Pfarrer. Es gibt in Basel Hundegottesdienste, es gibt Heilungsgottesdienste. Es gibt in den Predigerkirchen in Zürich irgendwelche Führritual, Befreiungsdienst, also teilweise ein recht happiges, esoterisches Programm. Und dort ist für mich halt auch dann die Kirchenführung nicht sehr glaubwürdig, indem das jetzt alles toleriert, so im Sinn von quasi, ja, vieles hat Platz in unserer Kirche und wir werden ja offen sein und auch modern sein und wenn die Gläubigen das Bedürfnis haben, dann bieten wir auch da. Dort habe ich dann sehr, sehr viel Mühe. Also irgendwo muss man dann doch noch beim Fundament bleiben, sonst wird man gar nicht mehr glaubwürdig. Und dort passiert leider einiges und immer mehr, dass halt so spirituelle, esoterische Muster in die Kirche reinkommen. Natürlich, immer, es geht immer davon aus, dass es irgendwo einen geistlichen Pfarrer oder Mitarbeiter in persönlichem Interesse die Richtung hat, sich dort weiterentwickelt und das dann auch in die Kirche reinträgt. Und das sind dann zum Teil Sachen, wo sich sowohl von der Heilslehre her absolut, also absolut nicht verträglich ist mit der christlichen Heilsvorstellung.
Die grosse Frage bleibt also, wie kann die Kirche bei ihrem Fundament bleiben und sich gleich verändern und anders sein? Der Matthias Eichroth versucht als Pfarrer von Schaffhausen seit über 30 Jahren, das Problem, das grosse Dilemma zu lösen, das eigentlich gar nicht wirklich lösbar ist, oder irgendwie einen Mittelweg zu finden. Zum Beispiel, wenn er das ganze Münster vollstellt mit Liegestühlen, wie das vor kurzem war.
Einmal die Kirche aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. Und ich habe dann ja alle Hebel in Bewegung gesetzt und auch noch Glück gehabt, dass ein Grossverteiler dann gerade eine Liegestuhlaktion hatte. Und dann habe ich da 150 Stück gepostet. Und dann haben wir das ganze Münster voller Liegestühle. Das hat also wirklich toll ausgesehen. Natürlich ein grosser Gegensatz, aber die Leute sind gekommen. Beim ersten Mal, wir haben einfach gesagt, 150 und dann müssen wir halt auf die Seite, auf die Bank sitzen. Kommen wir das nächste Mal wieder. Wir haben das erste Mal doppelt so viele Leute gehabt. Das zweite Mal ist auch noch zwei Drittel müssen vorlieb nehmen. Und erst in der letzten Runde, es hat so drei Runden gegeben, ist es gerade jemand aufgegangen. Und dann haben wir Gregorianik gehabt. Also wir haben dann gesagt, es ist nicht einfach nur der Liegestuhlplausch, oder? Sondern man soll die Kirche, man hat dann den Kirchenraum, wir haben noch einen Sternenhimmel projiziert mit Laserprojektoren. Und dann war das so, der Gesang und der Blick in den Himmel und wie durch die Decke durch, das ist ja das Prinzip vom romanischen Baustil, da kommst du rein und dann wird dein Blick nach vorne gelenkt, nach vorne oben, praktisch zum himmlischen Jerusalem. Und das haben wir eigentlich nochmal in der Perspektive verlängert, bis eben durch die Kirchenmauern durch und mit dem himmlischen Gesang wollen den Leuten nachbringen. Und das ist also wirklich eindrücklich. Da haben sich dann die Leute also dann wieder von neuem Gedanken gemacht. Und ich denke, das ist eigentlich unsere grosse Herausforderung. Der althergebrachte Inhalt einfach mal aus einer anderen Perspektive. Nicht immer das traditionelle, ewig gestrige, sondern das Gleiche von einer anderen Seite angeschaut, eröffnet wieder ganz neue Perspektiven.
Ist denn da nicht Gefahr, dass man fast dann wieder zu fest einfach in so eine Eventisierung hineingeht?
Ich glaube, das schadet unserer Kirche nicht unbedingt. Die Gefahr, gerade bei der reformierten Kirche, ist ja eher an einem kleinen Ort. Und im Gegenteil, wenn es nicht einfach eine Effekthascherei ist, sondern wenn es eine Möglichkeit gibt zum Kontakt, wo dann später und auf einem anderen Gebiet kann weitergehen, dann ist es für mich legitim. Wenn es jetzt einfach nur ist, zum einmal irgendetwas die Leute anzulocken, dann ist es fragwürdig. Und manchmal ist die Grenze halt fließend. Also, ja, manchmal muss man halt etwas unternehmen im Wagnis, dass die Leute halt einmal kommen, in der Liegestuhle liegen und noch toll finden und dann halt nicht mehr kommen. Aber die Echos, die wir bekommen haben, die sind eben auch weitergehend, wo man dann sagt, doch, wir wissen jetzt nicht, natürlich kommen die am nächsten Sonntag nicht gerade wieder in die Kirche, aber irgendwo der Eindruck, der wirkt. Und was dann daraus wird, das haben wir nicht in der Hand.
Wenn jetzt das weitergeht, auch finanziell vielleicht, das noch schwieriger wird, wenn man bei der Eventisierung bleibt, könnte man sich überlegen, so ist ja eine tolle Kirche, könnte man ja auch wie so ganze Event-Packages anbieten, jetzt für unabhängig von den Gottesdiensten oder die Kirche vermieten für so Events, ist das eine Option?
Also einerseits ist da der Riegel schon geschoben, weil die Kirche gehört nicht der Kirche, sondern der Stadt. Und das ist zum Glück so, sonst hätten wir ein gröberes Problem mit dem Unterhalt von diesem altehrwürdigen Gebäude. Also die Kirche gehört sämtlichen Einwohnern der Stadt. Und die Stadt ist zuständig für Belegung und natürlich in Absprache mit uns. Wir können da auch sagen, was wir passend finden, was nicht, weil wir die Hauptnutznießer sind. Wir bemühen uns jetzt aber, Kirche nicht ausschließlich für traditionelle Veranstaltungen zu benutzen, sondern den Brückenschlag von Kirche zu Kultur vermehrt zu praktizieren. Und für mich sind da immer Kriterien, ist das Gottesdienst verträglich? Also kann man in diesem Raum, wenn er dann so gestaltet ist, einen Gottesdienst feiern, wo man das Objekt kann auf eine sinnvolle Art einbeziehen kann. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist das für mich ein Ausschlusskriterium. Aber das sind natürlich sehr anregende Projekte, wo auch mich wieder auf neue Gedanken bringen. Und so ist es eine gegenseitige Befruchtung von Kirche und Kultur. Und da wird man eigentlich vermehrt, wird man das noch ausbauen, weil das Münster eignet sich natürlich herrlich für so einen Brückenschlag.
Ich kann mir vorstellen, dass es eine Zeit kommt, wo die Kirche am Sonntag nicht mehr funktioniert, aber wo die reformierte Kirche dann auch so Ritual anbietet, auch wenn sie nicht religiös sind, zum Kirchen auslasten, also zusammen mit Catering und mit Event, also mit Konzert, also quasi das Gesamtpackage, das Eventpackage für eine Hochsieg in einer Kirche, aber ohne Predigt von einem Pfarrer, aber von Angestellten von der reformierten Kirche durchgeführt. Das ist möglich.
Und sonst jetzt, wie sieht die Zukunft aus? Stirbt die Kirche bald aus oder lebt sie weiter?
Wahrscheinlich stirbt sie nicht ganz aus, aber es ist ganz klar, dass die Erosion weitergeht. Dass sowohl die Zahl der Mitglieder sinkt, aber auch die von der aktiv Gläubigen. Aber ganz aussterben tut sie sehr wahrscheinlich nicht, weil meine Beobachtung ist, dass Bedürfnis, die religiöse Bedürfnis oder die spirituelle ihrer Konstanz ungefähr gleich bleibt. Das heisst, auch Leute, die aussteigen, Leute, die irgendwie esoterische Angebote in Anspruch nehmen oder sich irgendwie spirituelles Heil zurechtzimmern, die haben religiöse und spirituelle Bedürfnisse. Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich der Atheismus total attraktives Modell wäre, wie man sich könnte entfernen von allem Religiösen. Überhaupt nicht. Leute brauchen spirituelle Anbindung, sie brauchen Hoffnung auf das Leben nach dem Tod oder auf irgendeine Form von Erlösung. Sagt das dort Esoterik, wo man sich das angeblich selber antun kann und nicht muss, wie beim christlichen Glauben, hoffen, dass man dann am jüngsten Tag erlöst wird, also quasi der Machbarkeitswahn wird gepflegt in der Esoterik. Darum ist das eigentlich viel moderner und viel wandert dort durch ab. Aber eben das Bedürfnis bleibt gleich und ich schließe nicht aus, dass vielleicht irgendwann, wenn man dann den absoluten religiöse Flickenteppich hat und sich alle festen Kirchengemeinschaften atomisiert haben, dass es dann wieder eine Gegenbewegung gibt, dass man doch wieder aufs Fundament zurückgeht. Kleinere Bewegungen wird es in dieser Richtung immer geben, aber es ist klar, Volkskirche wird es früher oder später nicht mehr geben, sondern es wird dann auch eine Minderheitskirche, wie das bei vielen anderen Glaubensgemeinschaften auch der Fall ist.
Input.
So, jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage offen. Ihr erinnert euch, wo ich im Zug gehackt bin, auf Schaffhausen, auf dem Weg zum Pfarrer Matthias Eichrot.
Soll ich ihm sagen, dass ich gar nicht mehr in der Kirche bin?
Ich bin vor etwa 15 Jahren dann ausgetreten. Was sagst du jetzt da zu mir?
Ich frage zurück. Was war der Grund?
Ich habe erst mal realisiert, wie teuer das ist.
Das ist wenigstens ehrlich. Das ist ja bei den meisten der Fall. Und ich muss sagen, ich habe ein gewisses Verständnis dafür. Auf der anderen Seite, denke ich, ist eine Frage der Prioritätensetzung. Was hast du mit dem vielen Geld gemacht, das du jetzt gespart hast?
Danke fürs Zuhören. E-Mail input@srf3.ch. Ich freue mich über euer Feedback.
Input Podcast auf SRF 3.